So, guten Abend. Guten Abend, ihr lieben Leute zu Hause im Wohnzimmer. Ich hätte ja gerne mal bei euch vorbeigeschaut, wie es bei euch zu Hause aussieht. Und herzlich willkommen heute Abend hier in diesem Gemeindezentrum. Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen. Es macht uns richtig Freude. Wir fühlen uns wie zu Hause, wir benehmen uns aber nicht so. Auch im Namen von Karin, meiner Frau, wir danken Uli und der Leiterschaft dieser Gemeinde, dass ihr eure Herzen so weit aufmacht, dass ihr auch als Gemeinde hier diese Offenbarung der Vaterliebe Gottes willkommen heißt. Das ist nicht selbstverständlich auf der ganzen Welt, aber an vielen, vielen Orten entsteht ein neues Bewusstsein. Wisst ihr, vor 500 Jahren ist ein kleiner, dicker deutscher Mönch, Martin Luther, gewesen. Der hat damals etwas gewagt, etwas zu predigen, was die Welt noch nicht so gehört hatte. Das heißt, es hatte schon gehört, aber Menschen, die vorher das gepredigt haben, die Zeit war einfach nicht reif. Diese Botschaft vom Kreuz, von der Gerechtigkeit, die allein aus Gnaden kam, die wurde bis dato nicht wirklich von den Menschen umarmt und empfangen. Aber dann war der Zeitpunkt gekommen, als die Zeit erfüllt war sozusagen. Vor 500 Jahren ging eine Tür auf. Mittlerweile steht der ganze Leib Jesu. Ich habe gehört, ihr habt hier über 20 Gemeinden alleine in dieser Stadt. Und ob nun reformiert oder Brüdergemeinden oder was ist, Methodisten, alle stehen auf dieser Offenbarung, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist und dass er der einzige Weg zur Erlösung ist. Und ich freue mich, dass auch mehr und mehr Katholiken das auch umarmen auf der ganzen Welt. Also dass viele, viele Menschen, die nach dem Namen Jesu genannt sind, das wirklich erleben, das ist das Fundament des Glaubens. So, aber es hat dann noch einmal 400 Jahre gedauert, also bis Anfang des 19. Jahrhunderts, die Offenbarung vom Heiligen Geist die ganze Welt erreicht hat. Nun kann man sagen, es steht schon seit 2000 Jahren in der Bibel. Oder? Aber weißt du, es ist ein Unterschied zwischen Erkenntnis und Offenbarung. Ich sage immer, Erkenntnis bläht auf. Und was Blähungen machen, wissen wir alle, oder? Aber Offenbarung ist etwas anderes. Offenbarung ist, da wird ein Schleier weggezogen. Und dann kam die Pfingstbewegung. Halleluja, ihr müsst doch alle jetzt jubeln. Ja? Dann kam die Pfingstbewegung. Auf einmal war die Zeit für den Heiligen Geist da. Und mittlerweile, und auch da freue ich mich, dass viele, viele, ich komme aus einer Ecke des Reiches Gottes, wo man mich damals immer vor den Pfingstlern gewarnt hat. Und vor dem Geist von unten und alles Mögliche, was man an schlimmen Dummheiten sagen konnte. Und jetzt freue ich mich, wir sind eingeladen, nächstes Jahr dürfen wir eine Vaterherzschule machen unter Geschwistern, die damals ganz schlimm in unserem Land den Heiligen Geist ausgeladen haben und die Pfingstler verdammt haben und die jetzt sich so öffnen für den Heiligen Geist. Wo ich denke, Gott schreibt Kirchengeschichte neu. Mittlerweile gibt es so viele Leute, überall begegnen uns Menschen auf der Welt, die hungrig sind nach dem Heiligen Geist. Ich sage immer, die einen servieren ihn in der Bratpfanne und die anderen mit Eiswürfeln. Aber ist ja auch egal. Hauptsache, der Heilige Geist kommt in die Gemeinden. Ja? So, wer fehlt noch? Der Vater. Der Vater. Der Vater fehlt. Wisst ihr, als vor 50, 60 Jahren, das ist wirklich erst so lange her, die ersten Leute mit der Botschaft um die Welt zogen, dass Gott ein liebender Vater ist. Da hat man gesagt, wir haben Jesus, wir brauchen den Vater nicht. Wie dumm ist denn das? Jesus sagt, er ist gekommen, um uns den Vater zu offenbaren. Ich möchte dir heute Abend die Predigt meines Lebens halten. Wenn ich eine Predigt noch halten dürfte, dann wäre sie die. Und ich habe, weil ich heute Abend, meine Predigten sind wie die Güte des Herrn, sie wären ewiglich. Nein, stimmt nicht. Weil ich möchte heute Abend mit dem Heiligen Geist fließen und gucken. Aber ich habe ein Buch darüber geschrieben, über den Grundgedanken. Und mal gucken, was heute Abend davon hier der Geist Gottes betonen will. Aber ansonsten, das heißt, willkommen im Vaterhaus. Und das ist, für mich ist es meine Lebensbotschaft geworden. Dazu muss ich dir ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Ganz nebenbei, hast du schon das Geschenk dieses Abends gefunden auf deinem Platz? Den Schmetterling. Den Schmetterling, weil darum geht es heute Abend. Ich möchte dir gerne erzählen, wie aus meinem Leben, ich habe so lange wie eine Raupe gelebt. Auf meinem Bauch bin ich rumgekrochen und habe vieles in mich im wahrsten Sinne des Wortes hineingefressen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Essen war für mich viele, viele Jahre in meinem Leben ein Tröster. Und ich bekam das nicht richtig unter die Füße. Vielleicht hast du andere Tröster in deinem Leben. Ja? Vielleicht ist es Alkohol, vielleicht ist es ein Hobby, vielleicht ist es sogar ein anderer Mensch. Wir Menschen füllen oft das Loch in uns, was in uns ist. Und als Kind, als unsere Kinder klein waren, hatten wir dieses Kinderbuch, Die kleine Raupe Nimmersatt. Vielleicht gibt es sie auch hier bei euch. Und dann haben wir immer das gelesen mit den Kindern, wie diese Raupe immer mehr und mehr gefressen hat. Und dann irgendwann war sie ziemlich dick und dann wurde sie dunkelbraun, war in einem Kokon drin. Und danach kam dieser herrliche Schmetterling heraus. Das Wort für Schmetterling, für dieses Wunder, dass aus der Raupe ein Schmetterling wird, ist das Wort Metamorphose. Und nebenbei, dieses Wort steht zweimal sogar in deiner Bibel drin. Einmal in Matthäus 17, auf dem Berg der Verklärung, so heißt es in unserer deutschen Sprache. Aber das steht eigentlich im Griechischen Metamorphose. Da wurde Jesus umgewandelt vor den Augen seiner Jünger. Und zum anderen schreibt Paulus im 2. Korinther 3, Vers 18 darüber. Und er sagt, dass wir durch das Anschauen des Bildes Jesu metamorphisiert werden, umgewandelt werden, umgestaltet werden in sein Bild. Was ist das Besondere an Jesus? Nun, er ist der Sohn Gottes und er wollte nichts anderes sein als Sohn, der zu diesem Vater im Himmel passt. Und er ist gekommen und nochmal, das haben wir viele Jahrhunderte zwar gewusst, was in der Bibel stand, aber wir hatten keine Offenbarung darüber. Aber jetzt ist die Zeit, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Geist und schenkte Offenbarung. Und jetzt ist die Zeit, dass wir eine Offenbarung bekommen können von dem Vaterherzen Gottes. Denn Jesus ist gekommen, um uns das Vaterherz Gottes zu offenbaren. Und ich muss euch sagen, für mich wurde diese Offenbarung der Vaterliebe Gottes so wie eine Verwandlung in meinem Leben, dass ich von einer Raupe in einen Schmetterling mich verwandle. Im Geist gesprochen. Ich hoffe, du kannst das übertragen. So fühlt sich jedenfalls mein Leben an. Vorher, der Radius einer Raupe ist maximal, was ich weiß, ein paar Meter um den Strauch oder den Baum herum. Aber ein Schmetterling kann unheimlich weit fliegen. Es gibt 160.000 Schmetterlingsarten. Und der eine Schmetterling, der fliegt über den ganzen Atlantik. Von Nordamerika bis nach Europa. Und selbst Schmetterlinge auch hier, welche die schönen Land unterwegs sind, haben oft weite Wege, tausende von Kilometern zurückzulegen. Was für ein anderes ein anderer Lebensraum ist das? Bitte nochmal, mir geht es um dieses Bild. Mein Leben war vorher, auch mein geistliches Leben, sehr raupenmäßig. Ich bin herumgekrochen. Auch im Geist bin ich herumgekrochen, ich bin nicht geflogen. Und jetzt merke ich, wow, was Gott getan hat durch die Offenbarung seiner Liebe. Darum möchte ich heute Abend ein bisschen von meinem Leben erzählen und das in ein persönliches Lebenszeugnis hinein tun und darin eine Offenbarung, die Gott mir geschenkt hat. Ich bin durch eine Bibelstelle zum Glauben gekommen. Du auch? Also ich saß oben auf der Empore, wir einer evangelikal-bibeltreuen Gemeinde, und ich habe immer die Glatzköpfe gezählt, weil es so langweilig war. Und ich sage immer, das ist nicht die Strafe Gottes. Aber es hat immer so eine Stunde gedauert, die Predigt, das konnte ich so, und den Gottesdienst konnte ich gerade so verkraften und dann schnell raus und dann war es vorbei. Aber in einem Gottesdienst hat es mich als junger Mensch, als Teenager, ich war 16, 17 Jahre alt, richtig gepackt. Ich kann auch nicht mal sagen, ob dieses Bibelwort wirklich gepredigt wurde, ich weiß es nicht. Aber ein Wort fiel in mein Herz, in meinen Geist hinein. Johannes 14, Vers 6. Da steht, hey Bibelfreunde, sagt es jetzt, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Durch dieses Bibelwort war wie ein Rhema-Wort, wie ein Wort der Offenbarung in meinen Geist hinein. Und ich bin nach Hause gegangen, habe mich hingekniet vor meinem Bett. Niemand hat mir gesagt, man muss sich hinknien. Ich hatte das Bedürfnis, mich vor diesem unsichtbaren Gott hinzuknien und habe gebetet, Jesus, wenn das wirklich stimmt, dass du real bist, dass du auferstanden bist, das haben mir meine Eltern erzählt, aber die können ja viel erzählen. Ne? Ich weiß von anderen Leuten in der Gemeinde, aber wenn ich mir die Leute angucke, da sind so viele Schräge dabei, also aber ich will es wissen, wenn es wirklich stimmt, dann komm du in mein Leben und zeig dich mir so. Ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe. Zisch, bumm, krachen, Engel steht da. Nein, das habe ich gar nicht erwartet. Aber ich habe irgendetwas erwartet. Kraft habe ich erwartet. Und es war Kraft da. Ich kann dir wirklich sagen, und wenn vielleicht jemand hier gerade zuhört oder gerade hier ist, du hast es selber noch nie erlebt, es gibt die Kraft der Auferstehung. Jesus ist auferstanden, das glauben wir, das singen wir. Wir waren vorhin richtig, hast du es gemerkt, wie enthusiastisch wir hier sind. Wenn wir singen, dass er auferstanden ist, weil er lebt auch in uns, er ist uns begegnet. Stimmt das? Der Auferstandene ist uns begegnet. Wir leben im 21. Jahrhundert und wir sagen, er lebt. Heute noch gibt es Menschen, die sagen, er lebt auch in mir, in meinem Herzen. Und ich habe damals, als ich gebetet habe, habe ich gemerkt, wow, hier passiert was in der unsichtbaren Welt, die ich ja noch gar nicht kannte. Hier passiert was, Gott ist hier. Im selben Augenblick passierten drei Dinge. Ich wusste, so wie ich bin, und ich meine, ich kam aus einem frommen Elternhaus, ich hatte nie schlimm gesündigt. Also ein bisschen Rebellion. Aber ich hatte nicht mega Sünden gemacht, aber ich wusste, ich passe nicht zu diesem herrlichen, heiligen, reinen Gott. Das wusste ich im Augenblick. Ich wusste das Zweite, dass ich so nicht vor ihm bestehen kann, aber dass er mir vergeben hat. Ich wusste das ganz tief in mir. Und das Dritte wusste ich in meinem Geist, dass er mich liebt. Dass er irgendetwas in mir sieht, was er liebenswert findet. So, diese Wahrheit hat mich seitdem, und das ist jetzt, oh Mann, lange her, also ich bin 62, damals war ich 15, also rechne es selber aus. So lange hat es mich nicht mehr verlassen. Ich habe es auch nie mehr angezweifelt, weil das war die feste Größe und das ist die feste Größe in meinem Leben, dass er lebt in mir. So, und jetzt habe ich gedacht, Halleluja, ich habe Jesus gefunden. Damals war ich in der Baptistengemeinde, was macht man als Baptist? Man lässt sich sofort erstmal taufen. Da waren alle froh. Endlich, endlich. Nun mach doch noch den letzten Schritt und lass dich taufen, Junge. Das ist manchmal der letzte Schritt, den ein Baptist macht im Glauben. Ich war selber Baptistenpastor und ich habe manchmal war ich erstaunt, dass ich dachte, Freunde, was ist denn los? Ja, du hast angefangen, den guten Weg zu gehen und bist nie weitergegangen. Okay, später habe ich den Heiligen Geist kennengelernt, er ist mein Freund geworden und dann bin ich sogar Pastor geworden. Ich sage immer, das ist die Vorstufe zum Himmel. Himmlisch, ne? Hat mein kleines Mädchen zu mir gesagt, oh, Pastor sein muss schön sein. Morgens liest man ganz viel in der Bibel und nachmittags geht man zu alten Leuten Kaffee trinken. Hat sie sich toll vorgestellt. So ist es doch ungefähr, ne, Uli? Halleluja. Dann habe ich eine wunderbare Frau kennengelernt. Wir haben Gemeinde gegründet. Und mittendrin in dem ganzen Familiengründen, Gemeindegründen, brach mein Leben auseinander. Ich habe mich selber nicht mehr wiedererkannt. Ich war so am Rackern, ich konnte nicht mehr runterkommen. Vielleicht kennt das jemand. Du liegst im Bett und kannst nicht mehr schlafen. Weil es tickt ständig, tausend Gedanken, du kommst nicht mehr runter. Sorgen waren da, Zweifel, Selbstzweifel. Spiele ich eine Rolle? Ist das alles echt? Dann sah ich Menschen in der Gemeinde, bei denen, die lebt manchmal ein doppeltes Leben, eine doppelte Moral. Sonntags waren sie so und unter der Woche irgendwie. Ich liebe eigentlich Menschen. Weißt du, eins meiner Hobbys ist, ich setze mich gerne in einen Café und beobachte Menschen, weil ich sie schön finde. Und lustig auch. Es ist wirklich lustig, Menschen anzugucken. Ich mache mich nicht lustig über sie, aber ich finde es lustig. Alleine die Ellbogen. Es ist auch ganz witzig, dass Menschen Ellbogen haben. Die sehen so witzig aus, finde ich. Und dass schwangere Frauen das Baby vorne kriegen, nicht hinten. Also darüber kann ich mir Gedanken machen. Aber auf einmal mochte ich Menschen nicht mehr. Ich habe gesagt, ich sage immer wieder, ich hatte eine Menschenallergie entwickelt. Ich konnte es nicht mehr ertragen, all das Gesülze, was Menschen mir gesagt haben, der Seelsorge, so empfand ich es fast. Was macht ein Hirte, der eine Schafallergie hat? Der muss seinen Beruf aufgeben, oder? Und so empfand ich das. Ich hatte eine Schafallergie entwickelt als Hirte. Jetzt kann ich drüber lachen und finde es humorvoll, aber damals hat es mir fast das Leben gekostet, weil ich saß wirklich im Auto und habe mir manchmal gewünscht, ich würde einfach von der Straße abfahren und gegen Betonpfeiler knallen und alles wäre vorbei. War verzweifelt. Das Verrückte war, Gott war immer noch bei mir, war immer noch Vollmacht da. Ich betete für Menschen, ging es besser, mir ging es schlechter danach. Ich predigte die Wahrheit am Sonntagmorgen und Menschen bekehrten sich, Gemeinde wuchs sogar ein bisschen, aber mich ließ es kalt und das fand ich noch schlimmer. Und ich schrie jeden Tag ganz laut, Gott, komm zu mir, komm zu mir. Und das Echo von Bergen kam, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ich habe es nicht verstanden. Es ging über Jahre lang. Unsere Ehe litt darunter, wir entfremdeten uns voneinander. Gott sei Dank kam kein Ehebruch hinein, aber Ehezerbruch. Gemeindezerbruch kam hinein. Leute verließen die Gemeinde. Meine kleine Tochter, die sehr empathisch ist, die saß schon sonntags morgens am Küchentisch und sagte, Papa, werden die auch noch aus der Gemeinde weggehen? Und wir haben nie zu Hause über solche Dinge am Tisch geredet. Die haben es gespürt. Es war so eine Willkürlichkeit, so ein Kommen und Gehen. Und, ja, und ich war doch der Pastor, ich war doch in Verantwortung. Ich musste doch den Laden zusammenhalten. Und ich war ein Versager anscheinend. Ich versagte in der Familie, in der Gemeinde. Übertrag das mal auf dein Leben, ja? Auf deine Lebenssituation. Kennst du auch so ein Lebensgefühl, so wenn die Grenzen immer enger rücken und alles wird aussichtslos und du willst resignieren? Das Wort Resignation, weißt du, woher das kommt? Wenn ein König abdankt und er die Insignien seiner Macht, Krone, Zepter, Reichsapfel niederlegt und sagt, mach doch euren Kram alleine, ich bin da mal weg. So fühlte ich mich. Ich wollte nur noch weg. Auch diese Todessehnsüchte, die waren eigentlich nur dumme Fluchtgedanken. Ich wollte raus aus der ganzen Nummer. Und mittendrin in diese Dunkelheit, jetzt kommt's, da wo ich wirklich mich echt wie eine Raupe fühlte, die sich durch den Dreck des Lebens fraß und am Ende war und nur noch so in einem engen Kokon saß, da kam das warme Licht der Sonne. Ich habe gelesen in so einem schlauen Buch über Schmetterlinge, dass es total wichtig ist, dass eine Raupe die Sonne braucht, um aus ihrem Kokon herauszukommen. Und da kam das warme Licht der Sonne, der Liebe des Vaters und hat mein Leben erreicht. Und hat gesagt, Matthias, stopp, halt, aus, Schnitt, Cut. Lass uns mal neu beginnen. Du denkst, du kennst mich gar nicht. Oder zumindest, du hast mich falsch kennengelernt. Du weißt, was Errettung ist, okay. Du hast Theologie studiert, okay, ja. Aber weißt du, du kennst mein Herz nicht. Du hast keine Offenbarung über mein Herz. Freunde, das war ein Armutszeugnis für mich. Ich habe mich so jämmerlich gefühlt. Ich dachte, Gott, kann man dir dienen, ohne dich wirklich zu kennen? Oh ja, Matthäus 7. Viele werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen große Dinge getan? Und ich sagte, ich kenne euch nicht. Und Klammer auf, ihr kennt mich auch nicht. Ihr kennt nicht mein Herz. Du kannst gerettet sein. Du kannst, liebe Freunde, auch zu Hause, du kannst sagen, Jesus ist mein Herr. Okay. Das genügt, um in den Himmel zu kommen. Das ist so das Minimal, der Minimalglaube. Aber das sagt nichts über eine Beziehung zu Gott aus. Viele werden sagen, Herr, Herr. Selbst die Dämonen wissen, dass Jesus der Herr ist. Jedes Knie wird sich beugen müssen und bekennen, Jesus ist der Herr eines Tages. Aber das sagt nichts über eine leidenschaftliche Liebesbeziehung aus. Und Gott sucht leidenschaftliche Liebhaber. Er sucht eine Braut, er sucht Kinder, er sucht Freunde, er sucht Familie. Jesus erzählte die Geschichte aus Lukas 15. Wir kennen sie alle so gut, oh, so einen langen Bart. Ja? Versuch mal Kindern im Kindergottesdienst Lukas 15 Gleichnis vom Vater mit den beiden Söhnen zu erzählen. Die unterbrechen dich ständig, wissen schon alles, das Ende vorher. Ja, wir wollen, müssen ja immer was Neues bringen. Weißt du, ich buchstabiere heute noch, jeden Tag neu, Lukas 15, weil ich es, glaube ich, immer noch nicht erfasst habe, was Jesus dort sagen wollte. Jesus sagt, hallo Freunde, ich erzähle euch eine Geschichte. Ich erzähle euch die Geschichte überhaupt, die größte Love Story der ganzen Welt. Ich erzähle euch mal von Gott, wer Gott ist. Gott ist nämlich ein Vater und der hat zwei Söhne. Und beide Söhne sind ziemlich verkorkst. Toll, willkommen im Club. Gott redet über uns, weißt du das? Der eine, der ist voller Rebellion, dem gefällt es nicht beim Vater, der sagt, irgendwo woanders muss das Leben sein, beim Vater kann nicht das Leben sein. Und er haut ab und geht in die Welt und landet beim Schwein. Und der andere ist bockstolz, voller Religion. Religion heißt nämlich nur Dazugehörigkeit. Mehr heißt das Wort nicht. Du kannst zum Verein dazugehören, du kannst zu einer Kirche dazugehören. Es sagt nichts über eine wirkliche Herzensbeziehung aus. Es sagt höchstens was aus, welchen Platz du hast, auf welcher Nummer du sitzt vielleicht. Und beide Söhne kannten das Herz ihres Vaters nicht. Wenn du die Geschichte in Lukas 15 zu Ende liest, wirst du feststellen, beide kannten das Herz ihres Vaters nicht. Denn der verlorene Sohn, den wir so nennen, der andere war genauso verloren, aber dieser jüngere Sohn, der vom Vater abhaut, und wir wissen sofort, das sind doch die Heiden, die alle, die Gott noch nicht kennen, ja? Denn wenn man doch Gott kennt, dann müsste man doch bei Gott glücklich sein, da haut man doch nicht ab. Der jüngere Sohn, der kannte Gott nicht und er hat nie mit dem Vater wirklich über sein Herz gesprochen und er hat nie über das Herz des Vaters mit ihm gesprochen. Und ganz nebenbei der ältere Sohn, und interessanterweise im Griechischen heißt das Wort ältere Sohn Presbyteros, was dasselbe Wort war für die Ältesten in der jüdischen Synagogengemeinde und später nachher in der Gemeinde, in der Ekklesia. Also Jesus hat das ganz gewiss mit Absicht platziert, dieses Wort. Und die Presbyteroi, die älteren Söhne und Töchter, die stehen vor der Tür draußen und sagen, nee, ich komme nicht rein. Mir hast du nie ein Fest gemacht. Und der Vater sagt, hallo, du hast nie mit mir gesprochen. Du hast nie dein Herz mit mir geteilt. Du hättest nur was sagen müssen, alles was meines ist dein. Wo ist das Problem, Kind? Aber du kennst auch mein Herz nicht. Geschwister, das ist das Tragische. Seit Adam und Eva ist das die Tragik der ganzen Menschheitsfamilie. Wir kennen das Herz des Vaters nicht und wir teilen unsere eigenen Herzen nicht mit ihm, weil wir oftmals selber unser Herz gar nicht kennen. Vor 44 Jahren bin ich durch diesen Bibelvers, Johannes 14, Vers 6, zum Glauben gekommen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe diesen Bibelvers nie verstanden gehabt, glaube ich. Ich habe nur den Anfang verstanden, dass Jesus der einzig wahre Weg zum Leben ist. Und das, wie gesagt, das reicht, um gerettet zu werden. Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, Jesus, das ist das kürzeste Gebet. Wenn du Jesus noch nicht kennst, ruf Jesus, du wirst gerettet. Aber das sagt noch nichts darüber aus, ob du ein erfülltes Leben führst. Viele glauben an ein Leben nach dem Tod, aber Gott hat uns ein Leben vor dem Tod versprochen, Freunde, oder? Bei mir bedurfte es einer schlimmen Lebenskrise vor 20 Jahren oder fast 20 Jahren ist es jetzt her, dass ich am Boden lag und Gott mich aufrichtete und sagte, Matthias, du kennst mich nicht, darf ich dir mal jetzt, gibst du mir eine zweite Chance, mich dir vorzustellen? Und ich glaube, heute Abend ist so ein Abend, wo er das einigen von euch und einigen von euch genauso sagt, darf ich mich dir nochmal neu vorstellen, wie ich wirklich bin? Darf ich mit dir nochmal neu anfangen? Wenn du bisher dachtest, so bin ich bin anders. Wenn du diesen Bibelvers hörst, Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe immer das so philosophisch gehört. Wenn einer sich hinstellt, wenn der Uli am Sonntag so predigen will, ich bin der Weg, dann würde ich sagen, hallo Uli, so heiß geduscht heute Morgen. Du bist Uli, nicht der Weg. Und du bist auch nicht die Wahrheit. Und schon gar nicht das Leben. Uli, irgendwie, okay, Jesus hat das gesagt. Also Jesus werden wir ja nie sowas. Aber es klingt doch komisch, oder? Nur darf ich dir sagen, dass jedes Kind damals in Jerusalem, wo Jesus ja diese Worte gesagt hat, wusste, dass der Meister jetzt was ganz anderes sagte. Denn die drei Portale des Tempels in Jerusalem hießen Weg, Wahrheit und Leben. Und der Tempel war für Israel in der damaligen Zeit der Inbegriff, das war der Kontaktpunkt zwischen Himmel und Erde. Dort kommt man mit dem El Shaddai, mit Yahweh, mit dem lebendigen Gott in Kontakt. Dann war es ein heiliger Ort. Niemand durfte den Tempel irgendwie unrein in den Mund nehmen oder so. Das war wie Gotteslästerung. Darum, als Jesus gesagt hat, er ging in den Tempel und die Jünger sagen, wow, guck dir das mal an, was Herodes hier alles aus dem Tempel gemacht hat. Ne, weil der Tempel vorher war nicht so cool, aber Herodes hat den toll ausgebaut und sah mächtig aus. Und dann hat Jesus gesagt, dieser Tempel, in 3 Tagen wird er eingerissen, wieder neu aufgebaut werden. Und dann hat er gesagt, Meister, aber hat er vom Tempel gesprochen? Nein, er hat von seinem Tempel gesprochen. Wir wissen das. Boah. Wir sind ja Bibelkenner. Die Leute haben das damals nicht gleich verstanden, weil er, der Rabbi, hat immer in Bildern gesprochen. Alles, was er gesagt hat, das sagt die Bibel uns, hat Jesus in Gleichnissen gesprochen. Alles. Warum? Weil Kinder Bilderbücher gut lesen können und verstehen können. Und weil er 2000 Jahre später noch in meiner Kultur, in deiner Sprache zu uns reden wollte. Und er wusste, dass Zeichensprache eine ewige Sprache ist. So wie im Internet, ja, wir Abkürzungen haben und alle Menschen können es verstehen. Damals Jesus dieses Wort gesagt hat, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat er eine ganz tiefe, profunde Wahrheit hineingelegt. Und ich möchte heute Abend die ein bisschen entfalten. Jesus hat eine Geschichte uns damit vor Augen gemalt, die auch deine und meine Geschichte sein kann. Das erste Portal, wenn einer sich aufmacht, auf den Weg machte, Gott zu begegnen, in der Stiftshütte, dem Vorläufer des Tempels, war es sogar ein Vorhang noch gewesen. Aber wir wären ja moderner. Also mittlerweile, zur Zeit Jesu, war da schon im Tempel ein großes Portal, eine große Tür. Da ging man durch dieses Portal, was im Judentum der Weg genannt wurde. Man machte sich auf den Weg, Gott zu begegnen. Und kam in den Vorhof. Und hier ist der Vorhof. Und da gab es eine große Sache, nämlich zum alttestamentlichen Zeit den Brandopferaltar. Das war ein ganz wichtiger Ort für Israel in der damaligen Zeit, weil dort ging man hin, um für seine Sünden zu bezahlen. Und es gab, Gott hatte seinem Volk ein ausgeklügeltes System gegeben und die Juden haben das noch perfektioniert. Man wusste genau, wie viel man bezahlen musste für jede Sünde. Was, du hast gelogen? 2 Turteltauben, bring sie nachher zum Priester. Schlachte sie, dann ist deine Sünde weg. Und du hast schlecht über deine Nachbarin geredet. Halbe Ziege, okay? Und du hast die Ehe gebrochen. Oh, das geht gar nicht. Halbe Kuh. Wirklich, es gab eine Preisliste, was man opfern musste, hier auf dem Brandopfertag. Hier war Barbecue ohne Ende, sag ich euch. Hier roch es nach verbranntem Fleisch. Und interessanterweise, ich glaube, weil mein Papa, dein Papa, unser Papa ist ein Pädagoge. Meinst du, er braucht das, dass Tiere geschlachtet werden? Nein, er hat die Tiere geschaffen, er liebt sie. Er wollte gar nicht das, aber er wollte uns Kindern, Menschenkindern etwas beibringen. Versuch mal für deine Sünde selber aufzukommen. Okay, versuch doch mal. Ich sag dir, wie teuer der Preis ist. Okay, und dann gehst du hin, dann bezahlst du hier am Altar deinen Preis und du gehst wieder raus deines Weges in den Alltag, sündigst wieder, gehst hin und her, hin und her, hin und her. Aber so leben viele Christen bis heute noch. Denn für uns ist der Brandopferaltar das Kreuz Jesu. Dort hat ein für alle Mal Jesus, das Lamm Gottes, gehangen und hat den Preis für uns bezahlt. Interessanterweise, im Bild gesprochen, Jesus bezeichnet sich auch als ein Tier, ein Opfertier, ein Lamm, das geschlachtet wurde für die Sünde der Welt. Ein für alle Mal, sagt die Bibel, hat dort er dieses Opfer gebracht und damit für alle Sünden bezahlt. Okay, nun sage ich, danke Gott. Und dann gehe ich wieder raus und gucke mir die falschen Filme an und haue mir den Bauch voll Schocki, weil ich so sauer bin und bin gemein zu meinen Kindern. Also gehe ich wieder zurück. Jesus, ich brauche Vergebung. Halleluja, er vergibt mir. Das findet hier im Vorhof statt, weißt du? Du bist immer noch auf dem Weg, zu Gott zu kommen. Du bist nicht am Ziel. Du denkst, du hast Jesus gefunden, ich bin am Ziel. Das denken viele Christen. Ich bin am Ziel angekommen, ich habe Jesus, ich habe seine Vergebung. Jesus sagt, ich bin der Weg. Dort fängt der Weg an. Ich bin der Anfänger und Vollender. Komm weiter. Ganz nebenbei, dann war noch im Vorhof das Wasserbecken, für uns das Symbol der Taufe. Und interessanterweise, alle Christen, egal mit wie viel Liter Wasser oder Tropfen, wir sind uns einig, dass ohne Jesus und ohne die Taufe ist man irgendwie kein Christ. Sogar auf den Missionsfeldern ist es sogar so. Solange du ein Jesus-Sympathisant bist, gefällt den Menschen nicht, aber da wirst du normalerweise noch nicht verfolgt. Aber wenn du dich taufen lässt, ab dem Tag giltst du unter Moslems und Buddhisten, auch Buddhisten, die ja so tolerant sind, und Hinduisten, dann giltst du in anderen Religionen als Christ und damit als einer, der verfolgt wird. Irgendwie muss die Taufe in der unsichtbaren Welt eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Also mein lieber Freund, wenn du noch nicht getauft worden bist, ich ermutige dich, weil Taufe ist interessanterweise im Griechischen getauft werden auf den Namen Jesu, ist ein Begriff aus der Finanzwelt. Da müsste ich doch jedes Herz eines Schweizers jetzt erreichen können. Das ist nämlich ein Banktransfer, da wird dein altes Leben transferiert auf das Konto Jesu. Und wenn auf deinem alten Leben ganz viel miese war, Halleluja, auf dem Konto Jesu ist nur Plus. Dieser Tausch ist wirklich lohnenswert. Das war im Vorhof. Dann gab es im Tempel, genauso wie in der Stiftshütte, einen zweiten Bereich. Das nannte man das Heiligtum. Das war ein Gebäude. Erst war es in der Stiftshütte, in der First Edition, sozusagen ein Zelt. Aber wir werden ja moderner. Mittlerweile im Tempel war es ein großes Haus. Hier durch dieses nächste Portal, wie hieß das nochmal? Weg Wahrheit. Durch dieses nächste Portal durften nur die Priester, nur Leute, die ganze Hingabe lebten, hinein. Was ist die Wahrheit, fragte schon Pilatus. Jesus sagt, falsche Grammatik. Wer ist die Wahrheit? Ich bin die Wahrheit. Und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. O komm, du Geist der Wahrheit. Wir sind Wahrheit. Gott ist Wahrheit in Person. Er führt dich, Wort und Geist führen dich in die Wahrheit hinein. Hier in diesem nächsten Raum, dem Heiligtum, hier war Verborgenheit. Ich erzähle das jetzt nur skizzenhaft. Im Buch beschreibe ich das ein bisschen ausführlicher, wie dieser Raum war. Freunde, wenn du das mal begreifst, dass alles in diesem Bild hier ein prophetisches, allegorisches Gleichnis ist, mit einer tiefen Dimension, die Gültigkeit haben wird bis in Ewigkeit, dass hier ein Geheimnis verborgen ist von Gottes Wesen. Der ewige Gott hat etwas auf die Erde downgeloadet. Moses hat es sich nicht ausgedacht. Er hat in den Himmel geguckt. Und hat das alles, was er dort gesehen hat, auf diese Erde gebracht. Und später, wie gesagt, hat David und anderes aufgegriffen und haben gesagt, wir müssen doch Gott ein Haus bauen. Ja, manches ein bisschen menschlich falsch verstanden, gut gemeint, aber okay, Gott hat ja nie gewollt, dass ein Haus haben. Er wollte eine Wohnung haben, er wollte uns haben. Teekesselchen. Wer ist der Tempel? Nicht das hier. Das kann der Tempel sein, wenn viele andere Tempel zusammenkommen. Du bist der Tempel und die Gemeinde, die Gemeinschaft ist der Tempel des Heiligen Geistes. Okay, jetzt nochmal zu dem Tempel Jesu aber zurück. Hier im Heiligtum durften nur die Priester rein und hier war ein ganz besonderer Ort. Hier stand, das ist nur meine Reisemenora, ich habe die große nicht mitgebracht, der Koffer war schon eh voll, ja. Hier stand im Zentrum dieses Raumes der siebenarmige Leuchter, die Menora. Und manchmal ist das so ein bisschen Verwirrung, weil viele denken, oh, das ist doch das Symbol für Israel. Und ich freue mich auch, dass Israel sich das zum Symbol erwählt hat. Vor der Knesset, dem Parlament in Jerusalem, steht eine große Menora. Und Israel weiß manchmal selber nicht, warum sie sich das erwählt haben. Ja, das ist so ein bisschen volkstümliche, nette Deko. Nein, 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 das ist prophetische Symbolik. Sieben ist die Zahl Gottes. Sieben ist eine heilige Zahl für Gott. Warum? Dreimal plus vier ist sieben. Kadosch, Kadosch, Kadosch. Heilig, heilig, heilig ist er. Das sagen die Juden und sie haben einen Monotheismus. Warum sagen sie dreimal? Nun, okay, man kann sagen, alles soll auf zwei oder dreilei Zeugen Mund beruhen, dann ist es in der Bibel bekräftigt. So könnte man argumentieren. Nein, wir wissen natürlich, ist besser. Oder? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist drei und doch eins. Guckt mich nicht so an. Es ist wirklich wahr. Und vier sind die vier Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten, Westen. Das ist die Zahl der Menschen. Und wo Gott und Mensch zusammenkommt, sieben, da ist die Fülle. Weil Gott empfindet sich erst vollkommen, wenn wir dabei sind. Darf ich das mal so sagen? Früher habe ich immer gepredigt, sogar Dummheit gepredigt. Manchmal predigen Pastoren auch Dummheit. Ich jedenfalls, Uli nicht. Ich habe gepredigt, Gott braucht uns eigentlich gar nicht. Gott hat in sich selbst Genüge. Das würde ich heute nie wieder sagen. Ich weiß, was ich gemeint habe, dass Gott Gott ist und wir Menschen sind. Okay, Aber was ist ein Vater ohne Kinder? Was ist ein König ohne Volk? Was ist der Bräutigam ohne Braut? Was ist ein Freund ohne Freunde? Und das sind die Bilder, in denen Gott von sich selber spricht. Weißt du, Gott braucht uns. Nicht in dem Sinne, du verstehst schon, er ist Gott. Aber er will uns. Er hat sich für uns entschieden. Seine Fülle ist erst dann da, wenn wir da sind. Darum ist Verlorenheit. Weißt du, du kannst weinen über Verlorenheit von Menschen, Verlorenheit von Sünden, weil Menschen in die Hölle gehen. So können wir argumentieren. Weißt du, was verloren ist? Seitdem ich den Vater kennenlerne, und ich sage bewusst kennenlerne, das ist ein Anfang, ich bin auf dem Weg, merke ich, Verlorenheit hat eine ganz andere Dynamik. Es sind seine Kinder, die verloren gehen. Hast du das mal erlebt, wenn ein Kind hier am Thuner See vermisst wird? Kommt doch bestimmt hier auch vor. Und dann gehen die Rettungsschwimmer los und alle, und die Eltern stehen am Strand und sie suchen nach dem Kind. Manchmal bei uns an den Badeseen, die nicht so tief sind, dann gehen sie mit Stöchern und suchen jeden Quadratzentimeter ab nach dem Kind. Weißt du, so ist Gottes Herz. Er sucht die ganze Welt ab, nach dir, nach mir. Weil ich bin ihm verloren gegangen. Wir sind ihm verloren gegangen. Wir sind seine Kinder. Und ohne uns fühlt er sich nicht vollkommen. Du kannst sagen, ja, okay, Gott hat so viele Kinder. Hast du 10 Kinder? 1 ist weg. Hast du immer noch 9? Das ist doch unmenschlich. So würden wir doch nie einen Menschen trösten können. Das wäre doch undenkbar. Meinst du, Gott hat einfach 8 Milliarden Menschen gemacht, da kann er auf ein paar Corona-Tote verzichten oder so? Nein! Jeder Mensch, der stirbt auf dieser Welt, jeder Mensch, der ohne ihn stirbt, der verloren geht, der reißt ein Loch in Gottes Herz. Er liebt die Menschheit. Hier in diesem Raum der Verborgenheit im Heiligtum, hier brennt das Licht auf dem 7-armigen Leuchter. Öllampen, nicht Kerzen waren es, Öllampen. Und Öl ist ein Synonym, ein Symbol für den Heiligen Geist, für die Fülle des Geistes. Im Alten Testament wird Gott sogar als die 7 Geister, aber das ist so ein bisschen spooky-mäßig, wenn wir 7 Geister sagen in unserer Sprache. Ja. Es geht um diese Fülle des Heiligen Geistes beschrieben. Dort, er ist, und interessanterweise, in diesem Raum brennt dieses Feuer. Das ist das Zentrum dieses Raumes. Wenn du tiefer in die Wahrheit eindringst, ne, Weg, Wahrheit, dann kommst du, begegnest du dem Heiligen Geist. Das ist das Synonym für den Heiligen Geist. Ich finde es wunderbar, dass Israel sich das ausgesucht hat. Die wissen es noch nicht, aber sie werden es entdecken. Und immer mehr Menschen, auch im geliebten Volk Israel. Und das sage ich als Deutscher. Ist das nicht wunderbar? Ich liebe Israel. Das ist die Heilung einer Riesenwunde. Und Israel weiß das, dass viele deutsche Christen sie lieben und zu ihnen stehen. Das ist ein Auftrag aus der Geschichte, aus dem Leid der Geschichte meines Volkes. Hier müsste eigentlich eine Frau stehen, die diesen Leuchter hält. Denn Ruach ist feminin. Der Heilige Geist ist feminin. Gott ist nicht Mann und nicht Frau. Ihr habt ja schon vorhin Katrin gesagt, zu Pfingsten gab es nicht pinke und blaue Flammen. Hast du das schon gewusst? So blaue für die Buben und pink für die Mädels. Der Heilige Geist macht keinen Unterschied. Ist dir schon mal aufgefallen? Es waren nur rote Flammen da. Auf allen, auf Männern und Frauen. Wie können wir nur so dumm denken, dass Frauen minderwertiger sind? Wie können wir sowas denken? Wie kann man nur denken, ja, die Frau hat die Sünde in die Welt gebracht. Hey, die Frau, die war die Mutigere. Adam war ein Feigling. Die Frau, die hat nach Weisheit begehrt. Er hat es dennoch verrissen. Tut mir leid, ihr lieben Schwestern. Und Adam gleich mit ihr und hat gesagt, ich war es nicht, sie war es. Und Eva fällt nichts besser an und sagt, ich war es auch nicht, die Schlange war es. Oh Mann, das Spiel spielen wir wohl in alle Ewigkeit. Ich war es nicht gewesen. Doch, du warst es. Dein Herz war es gewesen. Männer und Frauen sind gleichermaßen nach dem Bild Gottes geschaffen. Das steht in der Bibel. Lies nach. Denn in beiden spiegelt sich etwas von Gottes Herrlichkeit wider. Gott ist nicht Mann und nicht Frau. Er hat keine Sexualität. aber Maskulines und Feminines sind in ihm und aus ihm heraus in uns hineingeflossen. Und wir brauchen einander so sehr im Leib Jesu. Und es ist einfach eine dumme, törichte Frage der Kinder, der dummen, unreifen Kinder Gottes, ob Frauen über Männer herrschen dürfen. Kann ich genauso sagen, wo steht geschrieben, dass Männer über Frauen herrschen dürfen? Eigentlich sollte in der Gemeinde einer nur Haupt sein, Jesus. Und wir anderen, wir Männer und Frauen, wir sind Kinder. Und wir dienen einander. Darum, ich finde es so wunderbar, dass hier in dieser Gemeinde Team Spirit ist, Teamleiterschaft ist, wo einer den anderen erhebt, weil das ist Gottes Wesen. Gott selber, wir können von ihm nur im Plural reden, obwohl er einer ist. Und einer dient mit dem anderen zusammen und einer fließt mit dem anderen zusammen. Also wenn du hier in diesem Raum im Heiligtum bist, kannst du sagen, hey, jetzt habe ich das Kreuz umarmt. Das war meine Geschichte. Ich habe Jesus kennengelernt. Dann bin ich sogar noch tiefer eingedrungen in diesen Raum des Geistes hier nebenbei. Und hier im Heiligtum gab es noch zwei andere Tische. Und zwar einen Tisch mit Brot und Wein. Da war doch was. Schautische, Brot und Wein, Abendmahl, Intimität, Gemeinschaft mit Gott. Und dann gab es noch einen Altar. Aber nicht Barbecue draußen, sondern hier wurden Gewürze verbrannt. Hier gab es einen Wohlgeruch für die Propheten und die Lobpreiser unter uns. Das ist das Sinnbild in der Bibel für den hohen Lobpreis. Weil diese Gewürze, das kannst du in der Bibel nachlesen, die gab es in Israel gar nicht. Die mussten per Karawan sogar bis aus China, aus Indien herantransportiert werden. Das ist so dieser Worship aus Hillsong und Trillsong und von wo sie alle herkommen, ja? Die Lieder in anderen Sprachen, ja? Weil eine Sprache alleine reicht nicht aus, um Gott zu loben. Hier wird im Geist angebetet, auch in der Fürbitte gehen wir in Sprache hinein. Wir wissen nicht, wie wir richtig beten sollen, aber der Geist vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen und es steigt auf als Wohlgeruch zum Herrn. Das ist besser, ihr lieben jungen Leute, als jede Nebelmaschine der Welt. Das ist hier wirklich die Shekinah Glory Cloud, die hier hochsteigt. Seid nicht so begeistert, das nicht auszuhalten. Und dann war noch ein dritter Vorhang. Und interessanterweise, hier waren mittlerweile Türen schon eingebaut. Hier, das sagt uns das Evangelium, du kannst es nachlesen, war immer noch ein Vorhang. Denn in demselben Augenblick, als das Leben Jesu zerriss, zerriss dieser Vorhang, der Leben genannt wurde. Merkst du was? Es ist nichts zufällig. Ich kenne den, der das Drehbuch geschrieben hat, der Regie hier führt. Der sagt, Freunde, ich male euch etwas vor Augen, damit ihr etwas mitbekommt. Von meinem Herzensschrei, was ich mir wünsche als Abba-Vater, ich will, dass ihr nach Hause kommt, meine Kinder. Macht euch auf den Weg, aber bleibt nicht im Vorhof stehen. Ja, ohne Vorhof geht es nicht, ihr kommt nicht an. Ohne Jesus kommt niemand an. Aber wenn du denkst, dass Jesus, oder ich sage es mal jetzt im Bild gesprochen, das Kreuz ist schon das Ziel, kannst du mal das nächste einblenden? Das Kreuz ist die offene Tür. Jesus war Zimmermann, der hat Türen gebaut. Der wusste, wie man Türen baut. Das ist die Tür ins Vaterhaus. Der ältere Sohn stand draußen vor der Tür, der ist nicht reingekommen. Der hat sein Böckchen geschoben. Nee, ich gehe nicht rein. Nee. Was macht der Vater? Er verlässt die Party und geht raus. Man hat Beduinen, dieses Gleichnis aus Lukas 15 erzählt, Beduinen, die heute noch so leben wie damals, die Menschen, zu der Zeit, als Jesus zum ersten Mal diese Story erzählt hat. Und es war interessant, die Reaktion dieser Beduinen auf das Gleichnis Jesu aus Lukas 15 zu hören. Die sind nämlich an zwei Stellen total ausgerastet und haben gesagt, das geht ja gar nicht. Einmal haben die gesagt, der ältere Sohn hätte auf den jüngeren Bruder besser aufpassen müssen. Das geht gar nicht. Du kannst doch nicht zum Vater, zum Patriarchen hingehen und sagen, ich erkläre dich für tot. Hey, dann kommt aber Ali, der große Bruder, und sagt, hey, solange du mein Bruder... Ne, ich nord dich ein, du. Ja, das ist in der Kultur so, bis heute noch. Und das Zweite, was sie nicht verstanden war, der Patriarch, der das ganze Dorf eingeladen hat, ein Mastkalb wurde geschlachtet, 200 Menschen konnten davon satt werden. Das war nicht so ein kleines Spanferkelchen, das war ein Mastkalb. Die ganze Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, damit der Sohn, der wie tot gelebt hat, wieder rechtmäßig eingesetzt wird, in die Gesellschaft. Und der Vater hat sich öffentlich zu diesem Loser gestellt. gesagt, das ist mein Sohn, der kriegt sogar wieder die Kreditkarte von mir. Alle waren eingeladen, alle sind gekommen. Man lässt sich auch Freibier nicht entgehen, ja. Nur einer nicht, der ältere Sohn, der stand draußen mit Bitterkeit. Brudermord ist die erste Sünde nach dem Sündenfall gewesen. Ein Bruder schlägt den nächsten. Ich sage immer, es gibt zwei Orte auf der Welt, wo du tierisch gut verletzt werden kannst. Das ist deine Ursprungsfamilie, Vater, Mutter, Bruder, Schwester. Und das ist die Gemeinde Jesu, die Familie Gottes. Brüder und Schwestern. Ich kenne keinen Ort, wo man besser verletzt werden kann als diese beiden Orte. Dabei sollten das die schönsten Orte der Welt sein. In dem einen sollten wir lernen, schon bei Papa und Mama, was es bedeutet, geliebt zu sein, bedingungslos geliebt zu sein. Und am anderen Ort sollten wir lernen, was Vergebung bedeutet, unter Menschen zu leben, die alle sagen, ja, ich war da auch, wo du schon mal warst. Und mir ist Vergebung widerfahren, deshalb kann ich dir vergeben. Und was machen wir? Bruder- und Schwestermord. Wir töten einander mit Blicken, mit Worten, mit Boshaftigkeiten. Aber was macht der Vater? Er verlässt die Party. All die geladenen Gäste, das war, die Beduinen sagen, das geht nicht. Ein Patriarch verlässt doch nicht die Party. Er würde da alle mit beleidigen, das ganze Dorf. Der hätte nachher mehr Scherereien als vorher. Darf ich dir mal sagen? Das ist unserem Papa im Himmel total egal, weil er dich so sehr liebt. Er würde alle Konventionen brechen, weil er dich so liebt. Er läuft dem Schweinesohn entgegen und umarmt ihn. Und das ist vollkommen gegen die Spielregeln, weil er dich so liebt. Gott liebt dich mehr, als du es jemals erfassen kannst. Mehr, als die Spielregeln dieser Welt zulassen würden. Weil er hat die Spielregeln selber geschrieben, deshalb kann er sie auch brechen. Gott ist nicht gesetzlich. Er ist nicht gesetzlich. Er lässt Gnade vor Recht ergehen. Das sagt die Bibel, nicht Matthias Hoffmann. Hier ist dann Gott willkürlich? Nein, nein, nein. Absolut nicht. Es hat ihn das Kreuz gekostet. Er hat die Spielregeln eingehalten für uns. Deshalb hat er das Recht, gnädig zu sein, wem er gnädig sein will. Und er wird gnädig sein den Menschen, die seine Gnade empfangen wollen, die nämlich demütig genug sind zu sagen, ich brauche Gnade. Herr, hier ist ein Sünder, sei mir Sünder gnädig. Der kriegt Gnade, egal was du vorgetan hast. Es gibt Vergebung für die schlimmsten Sünden. Halleluja, ihr seid so begeistert, macht Spaß. Also, das Leben zerriss in dem Augenblick, als Jesus am Kreuz hing. Interessanterweise, wir können sogar biblisch genau präzise die Stunde sagen. Es war zwischen 12 Uhr und 3 Uhr mittags, an dem Good Friday, an dem Karfreitag. Heißt eigentlich Karfreitag auch in Schweiz? Sagt ihr auch Karfreitag? Es ist irgendwie ein schade, ein komisches Wort. Die Menschen können damit nichts anfangen. In der englischen Welt heißt es der gute Freitag, Good Friday, weil es war der beste Tag für uns. Dort ist Jesus für mich gestorben, für dich gestorben, für die ganze Welt gestorben, selbst für die, die es gar nicht wissen und gar nicht wollen. Da kümmert er sich gar nicht drum. Er stirbt für alle. Interessanterweise, das war genau die Zeit an dem Passafest, deshalb fällt ja immer Passa und Ostern für uns Christen mit den Juden zusammen. Ist dir schon mal aufgefallen? Das ist dasselbe Fest gewesen. Dort feierte nämlich Israel den Auszug aus dem Land der Sklaverei. Und an dem Tag ging der Hohepriester einmal im Jahr, ging er nämlich durch diesen Vorhang da. Und dann ging er hier vorbei am Brandopferaltar, suchte sich ein perfektes Passalamm aus. Weißt du, wo die Passalämmer geboren wurden, die im Tempel geschlachtet wurden? Wir wissen das. Jerusalem liegt 700 Meter über Null. Dort gibt es keinen grünen Grashalm. Das ist Wüste da oben. Aber Bethlehem liegt ein wenig tiefer. Und dort fängt die Vegetationszone an, wo es Grasland gibt. Brothaus heißt das auch. Da gab es Felder. Und wir wissen aus außerbiblischen Quellen, dass die Hirten, die auf den Feldern Bethlehems arbeiteten, Angestellte des Tempels waren. Und die waren zuständig, die Opfertiere für diesen ganzen Schlachtbetrieb hier herzuholen. Und sie waren zuständig, das steht sogar im dritten Buch Mose, exakt beschrieben. Sie sollten hingehen und das perfekte Passalamm finden, indem sie Mutterschaf angucken und Babyschaf. Und jetzt wird es noch gänsehautmäßiger. Dasselbe Wort im Griechischen, was heißt, dass Jesus gewippt wurde, geschlagen wurde mit der Geißel. Das ist das Wort, das Fachwort gewesen, wenn ein Hirte damals losging und hat über den Rücken eines Lammes geschlagen und geguckt an der Blutkonsistenz, ob dieses Lamm reif ist, geschlachtet zu werden am Passafest. Nichts, glaub mir, nichts hat Gott irgendwie dem Zufall überlassen. Meinst du, dass Gott dann irgendwie Zufall in deinem Leben, wenn Zufall dein Gott ist, tut mir leid, Gott lässt den Zufall zufallen. Er ist der Herr, er regiert über alles. Er schreibt hier die Geschichte. Und dann hat der hohe Priester das Blut genommen, dieses Passahlammes. Und dann ging er war ja Priester, durch das Heiligtum. Und dann ging er einmal im Jahr, interessanterweise heute noch für Israel, obwohl sie gar nicht mehr den Opferkultus leben können, keinen Tempel haben, ist der Yom Kippur-Tag, der Tag, der hohe Tag für sie, wo sie das nachempfinden, dass der hohe Priester nämlich hier das Blut eines perfekten Lammes ausgegossen hat über der Bundeslade. Das war eine Kiste. Mit Gold überzogen, zwei Engelfiguren drauf, Cherubim. Und Israel wusste, weil Mose hatte das schon von Gott empfangen und es hatte sich tradiert durch die Jahrhunderte bis zur Zeit Jesu, bis zu dem Tempel Jesu. Israel wusste, hier ist der Thron, der sichtbare Thron des unsichtbaren Gottes. Hier thront Gott. Hey, meine esoterischen Freunde, die werden jetzt voll aus dem Hut, ja? Weil die suchen danach, die suchen, wo ist das Epizentrum, wo ist der Download der unsichtbaren Welt? Israel wusste das, das war dort. Haben sie jedenfalls gedacht. Haben sie wirklich gedacht. Und der Hohepriester goss das Blut dort aus für all die Sünde, die dort nicht beseitigt werden konnte, weil man das gar nicht geschafft hat. Weil Gott gesagt hat, hey Freunde, merkt ihr es selber nicht, das ist eine Sisyphusarbeit. Wenn du versuchst, für deine Sünde zu bezahlen, du schaffst es niemals. Du bleibst ein Vorhofchrist, rein, raus, raus, rein, raus, immer zum Kreuz hingejagt. Aber das Kreuz ist eine Tür, komm weiter. Komm ins Vaterhaus. Bleib nicht draußen stehen wie der ältere Sohn, komm rein. Guck mal, die Tür ist offen. Die offenen Arme Jesu am Kreuz, das sind doch die offenen Arme aus Lukas 15 am Ende der Straße, wo der Vater sagt, Junge, komm doch in meine Arme, komm rein. Hier, nämlich auf dem Gnadenthron, interessanterweise, Israel nannte die Bundeslade Gnadenthron, Mercy Seat im Englischen. Aber man hatte wenig Erwartung von Gnade. In der Vorstellung Israels saß nämlich hier der Richtergott, der El Shaddai, der Heilige. Und sie haben etwas verwechselt, sie haben Respekt mit Furcht des Herrn verwechselt. Die Bibel spricht viel von der Furcht des Herrn, aber im Sinne von Respekt, von Achtung. Auch wenn Abba Vater mein lieber Papi ist, er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Er ist der Allmächtige. Aber ich darf mich ihm nahen. Ich darf mich ihm nahen, weil er den Weg frei gemacht hat. Er ist nicht mein Kumpel, er bleibt König. Aber ich darf ihm nahe kommen an sein Herz. Ich darf sein Freund sein. Er ist der Freund meines Herzens. Wir tauschen einander aus. Und Jesus, er sitzt sogar hier auf dem Schoß bei Abba Vater. Das ist das Bild, Johannes 1, Vers 18. Von hier aus sitzt er auf dem Thron, auf dem Schoß des Vaters und hat uns das Herz des Vaters kundgetan. Näher geht es gar nicht. Griechischen Kolpos, das ist der Bereich hier zwischen Herz und Beckenbereich. Also wo sitzen Verliebte auf dem Schoß und Kinder, oder? Wer sitzt sonst auf dem Schoß? Alte Leute meistens nicht mehr. Doch, ich glaube, ich werde, solange ich lebe, auf den Schoß meines Sohns kommen dürfen. Der hält mich immer wieder fest, der hat auch solche Muckis. Der sagt immer, Papa, wir schaffen das schon. Liebe, das ist der Ort der Liebe, der Geborgenheit. Abrahams Schoß war für Israel nachher der Inbegriff für das, was wir Paradies und Himmel empfinden. Das ist ein Ort der Nähe, der Herzensnähe. Und deshalb kam Jesus und hat gesagt, weißt du was, der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Hier sitzt ein Abba, ein Vater, der dich liebt, der ein Herz voller Liebe hat, zu dem du kommen kannst. Hier ist das Zuhause, der Weg ist frei. Ich hätte es wissen müssen, habe es nicht gewusst. Ich hätte fast es verpasst. Ich habe durch dieses Bibelwort Zugang zur Ewigkeit bekommen. Jesus ist mein Retter geworden, mein Erlöser. Aber er wollte mich nach Hause bringen. Ich bin so dankbar, dass es einen Punkt in meinem Leben gab, wo ich aufgewacht bin. Ich hoffe für dich, dass du nicht erst so tief runter musst, wie ich in andere Leute, die erst in der Tiefe das entdecken. Ich hoffe, dass es reicht, dass du diese Botschaft hier hörst. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Jesus hat den Weg frei gemacht und das echte Leben findest du dort. Das geht nicht ohne Jesus und ohne den Heiligen Geist. Die gehören dazu, das ist auch gar kein Widerspruch. Aber hierhin, das alles führt uns dorthin. Ich habe mich bekehrt, ich habe den Heiligen Geist kennengelernt, aber hier bin ich nach Hause gekommen und hier werde ich in Ewigkeit zu Hause leben können. Ihr jungen Leute, ich sage das mal in eure Richtung. Ich habe oft gedacht zu meinem Leben, ich möchte nicht das Leben verpassen. Ich möchte das Leben umarmen und am Leben ankommen. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht sterben, bevor ich nicht sagen kann, warum ich wirklich leben sollte. Ich wollte das echte Leben haben. Weißt du, wenn du in dieser Beziehung ankommst, das ist mehr als nur einen Auftrag bekommen, eine Vision leben. Das klingt so toll. Hab eine große Vision, dann weißt du, wofür du leben sollst. Und dann ist die Vision vorbei und wofür lebt man dann? Dann muss der nächste Kick kommen. Du kannst nichts Größeres in deinem Leben erleben als diesen lebendigen Gott, der dein Freund ist. Er ist nicht ein alter Opa, Vater. Dieser Vater ist voller Dynamik. Ich sage immer, wenn ich dem Vater in die Augen gucke, dann sehe ich Jesus. Und wenn er mich küsst, dann rieche ich den Ruach-Atem des Heiligen Geistes. Vater, Sohn, Heiliger Geist sind eins. Aber es geht darum, nach Hause zu kommen, in eine Beziehung. Die schönste Beziehung, die es überhaupt gibt. Dafür bist du geschaffen worden, weißt du das? Und mein Herz und dein Herz finden nicht eher Ruhe, bevor wir an seinem Herzen zur Ruhe kommen. Und dann geht das Abenteuer los. Wer hier ankommt, der ist am Ziel seiner Träume, der kann nichts mehr verpassen. Das sage ich nicht leichtfertig, wirklich. Da kommt eine Ruhe, ein Frieden in dein Herz, dann bist du nicht mehr ständig auf der Suche nach noch einem neuen Kick. Und ich kenne so viele Christen auch, die immer nach der noch einer neuen Lehre, noch einer neuen Offenbarung, noch was Neues. Ja, es gibt wunderbare neue Offenbarungen und Erkenntnisse, die werden nie aufhören. Aber es geht darum, dass dein Herz ankommt, da wo du hingehörst. Die entscheidende Frage ist, bist du drin oder draußen? Hier ist das Vaterhaus. Der ältere Sohn stand draußen und Jesus lässt die Frage offen, ob er reinkommt. Mal kurzes Stimmungsbild, mal fragen. Wer denkt, dass der ältere Sohn reingegangen ist in Lukas 15? Mal Hände hoch. Ah, ein paar. Wer denkt, dass er draußen stehen geblieben ist? Und wer denkt, dass der Vater ihn persönlich reingetragen hat? Oh, Freunde, ich glaube wirklich, ich würde meinen Sohn Huckepack nehmen und sagen, hör auf, den stolzen Egon zu spielen. Komm rein, dein Bruder lebt und du fehlst mir. Weißt du, die Party ist ohne dich nicht vollkommen. Du fehlst mir so sehr. Das sagt der Vater heute Abend auch zu dir. Du fehlst mir so sehr. Bist du schon in seinen Armen angekommen? Bist du auf seinem Schoß angekommen? Karin, kommst du zu mir, mein Schatz? Wir möchten gerne beten. Vielleicht magst du einfach den Schmetterling nochmal hervorholen. Schau ihn dir nochmal einen Augenblick an. Einige haben schon ganz gut weggepackt, ja. Durch das Anschauen seines Bildes, durch das Anschauen Jesu werden wir verwandelt in sein Bild. Ich habe heute Abend versucht, so unvollkommen, wie ich als Mensch bin, und ich hoffe, du hast dich nicht an irgendetwas nur gestört, weil Worte sind oftmals so missverständlich. Ich will gar nicht Recht haben, weißt du, darum, ich suche gar nicht Rechtsposition. Ich möchte so gerne dir Jesus vor Augen malen, weil er ist das Herz des Vaters. Und ich hoffe, du hast etwas schmecken können, sehen können heute, riechen können von mir aus, von seiner Güte und Freundlichkeit und dass Gott ein Wunder auch in deinem Leben machen kann, ich stehe hier, unsere Ehe steht hier. Meine Frau hat heute extra ein Schmetterlingkleid angezogen, weil wir möchten dir das bezeugen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut, der aus Zerbrochenheit Geschichte schreibt und Schönheit machen kann, der aus einer Raupe ein Schmetterling machen kann. Das macht er schon in der Natur, in seiner Schöpfung. Und das macht er im Geist auf jeden Fall. Vielleicht hältst du den Schmetterling-Augenblick fest und wir beten für diese Verwandlung in unser aller Leben. Vater Gott, danke für deine Liebe. Danke für die Macht deiner Liebe. Wir beten an die Macht deiner Liebe. Uai. Du hast Hoffnung für jeden Menschen, Vater. Für die hoffnungslosesten Situationen hast du immer noch Hoffnung. Weil du sitzt auf dem Thron der Gnade. Und Vater, wenn einer weiß, was Gnade bedeutet, dann du doch. Du. Jesus, danke, dass du Gnade in die Welt gebracht hast durch deinen unvergleichlichen, unermesslichen Tod am Kreuz. Danke, dass du unser perfektes, vollkommenes Opferlamm bist. Uai. Danke dafür. Danke, Heiliger Geist, du demütiger Heiliger Geist. Danke, dass du im Verborgenen wirkst bis auf den heutigen Tag, dass du es hier auf dieser sündigen Welt aushältst. Du, der Heilige Geist, hältst es aus, in so unvollkommenen Menschen wie uns zu leben. In unvollkommenen Gemeinden bist du willkommen und lebst dort. Danke für deine Demut, Heiliger Geist. Und danke, Jesus, dass du uns zum Vater führst. Danke, Heiliger Geist, dass du uns mit Seilen der Liebe näher ans Vaterherz Gottes heranziehst. Vater, und ich bete heute Abend, dass du kommst und dass du eine frische Salbung deiner Vaterliebe ausgießt, hier bei der Versammlung und auch über meinen Geschwistern, die zu Hause sind. Ich glaube daran, dass du jetzt kommen kannst in der Kraft, in der Realität deines Geistes und jedes Herz erfüllen kannst, dass du uns taufen kannst geradezu in diese Realität deiner Liebe hinein. Oh, bitte komm und taufe uns mit deiner Liebe heute Abend, Papa. Zieh uns an dein Herz, so wie du deine Söhne ans Herz gezogen hast. Und wir bekennen dir, wir sind manchmal genauso wie der verlorene Sohn und der ältere Bruder. Wir kennen dich noch viel zu wenig, wir kennen dein Herz noch viel zu wenig. Aber wir wollen dein Herz kennenlernen. Ja, Vater, hier sind Menschen, die sagen, wir wollen dein Herz tiefer kennenlernen. Wir wollen es umarmen. Und wir halten dir unsere Herzen hin. Unsere Herzen, so wie sie sind, müde, manchmal schmutzig, manchmal unvollkommen, manchmal zerbrochen, hungrig, sehnsüchtig, wie auch unsere Herzen immer sein mögen. Wir halten sie dir hin und sagen, Vater, komm, fülle bitte unsere Herzen wie Gefäße, dass sie überfließen mit deiner Kraft und Herrlichkeit. Heiliger Geist, breite dich doch aus jetzt mit deiner Realität. Bring Offenbarung. Wir haben vorhin gesungen, du bist das Beste. Das bist du wirklich. Bring das Beste zu uns. Bring die Fülle deiner Liebe zu uns.
Ja, Vater, und wir danken dir so dafür, dass du so mit Treue und mit Geduld nach den Herzen deiner Kinder Ausschau hältst. Dass du dich danach sehnst, dass du Wege suchst, dass du immer wieder neue Anläufe nimmst, unsere Herzen zu locken, in deine Nähe zu locken, dass du so freundlich bist, dass du das Herz deiner Kinder suchst, immer wieder, dass du auf uns wartest, dass auch wir näher kommen. Du bist den ganzen Weg gegangen. Du bist den ganzen Weg gegangen, Jesus. Du bist auf diese Erde gekommen, hast dein Leben gegeben, hast uns den Heiligen Geist geschenkt, den Geist, der in alle Wahrheit führt. Und wir beten darum, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns führst, diesen ganzen Weg durch diese Tür, durch das Kreuz, ins Vaterhaus, in die Nähe des Herzens des Vaters, auf den Schoß des Vaters, an das Herz des Vaters, dass wir dort unseren Platz einnehmen können, dass wir hören können, wie du einfach deine Worte zu uns flüsterst, wenn du zu uns sagst, du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter und mein Herz ist voller Liebe für dich. Mein Herz ist gefüllt mit Freundlichkeit, mit Güte, mit Sehnsucht nach dir. Und du sollst wissen, ich habe nichts gegen dich, sondern mein ganzes Herz ist für dich. Alles, was gegen dich stand, ist am Kreuz von Golgatha verbrannt mit Jesus. Meine Arme sind offene Arme und bei mir bist du herzlich willkommen.
Ich möchte noch gerne mit euch etwas gemeinsam machen. Das kannst du auch zu Hause machen, wenn du jetzt zu Hause bist. Ich würde dich gerne einladen, gleich, ich erkläre es kurz, wenn du Jesus noch nicht kennst, das Kreuz ist die Tür, hast du heute Abend gehört, dann lade ich dich gleich einfach ein, aufzustehen und innerlich durch diese Tür zu gehen, ins Vaterhaus der Liebe Gottes. Aber ich möchte es auch uns älteren Brüdern und Schwestern sagen, wollen wir nicht auch nochmal neu uns aufmachen, hineingehen? Und darum lade ich uns ein, dass wir gleich miteinander aufstehen und dass du mit deinem Körper zum Ausdruck bringst, ich gehe hinein, ich will tiefer hinein in das Vaterhaus der Liebe Gottes, in dieses Leben, diese Beziehung mit Abba Vater. Wenn du magst, dann steh doch einfach jetzt auf an deinem Platz. Auch ihr zu Hause, ihr könnt das tun, einfach als ein Ausdruck, dass mein Körper eine prophetische Zeichenhandlung einnimmt. Ich gehe hinein, ich trete hinein, bewusst hinein, durch diese Tür in die herrlichste, schönste Liebesbeziehung im ganzen Universum. Die Beziehung mit Abba Vater, den Jesus uns so vor Augen gemalt hat, in der Kraft seines guten Heiligen Geistes. Vater, und jetzt bete ich in deinem Namen, dass du kommst und dass du jede Entscheidung im Herzen jetzt siehst. Du weißt, wo Menschen hier eine Entscheidung getroffen haben, sagen, ich will mit Jesus gehen. Vielleicht zum allerersten Mal. Vater, dann nimm jetzt die Hände dieser Leute und führ sie, so wie du es damals bei mir gemacht hast. Ich habe mein Leben dir gegeben, du bist nie mehr weggegangen, Jesus. Ich danke dir dafür. Und so glaube ich, dass du das tun wirst bei den Menschen, die heute Abend auch eine Entscheidung treffen, mit dir zu gehen, im Vaterhaus mit dir zu leben. Vater, und danke, dass du auch unsere Hände nimmst von uns, den älteren Brüdern und Schwestern, und dass du sagst, herzlich willkommen im Vaterhaus, meine Liebe. Schön, mein Kind, dass du da bist. Und ich habe dir noch so viel zu sagen, mein Kind. Ich habe noch so viel an wunderschönen Dingen dir zu offenbaren. Oh, darf ich mich dir neu vorstellen, sagt der Vater. Darf ich dir neu mein Herz zeigen? Darf ich dir neu sagen, wie die Welt bei mir aussieht? Ach, komm, mein Kind. Ein schöner Weg liegt vor uns. Danke dafür. Wir gehen an deine Hand. Halleluja. Wir machen jetzt erstmal einen Doppelpunkt. Und verabschieden gleich die Freunde im Livestream. Aber wir wollen noch ein Augenblickchen weitermachen, wer noch mit uns bleiben will. Aber das erklärst du jetzt am besten.
Ja, wir kommen zum offiziellen Schluss eigentlich vom heutigen Abend. Also wenn du müde bist und das Gefühl hast, möchtest heim, darfst du das. Die Freunde vom Livestream werden wir auch gleich verabschieden. Wenn du etwas möchtest beitragen zu dieser Konferenz, rein finanzieller Art, dann darfst du das. Entweder am Schluss, wenn du den QR-Code siehst, darfst du das machen von daheim aus. Oder hier, bei den Ausgängen, hat es Kessel, wo wir noch etwas reintun und uns gerne unterstützen. Morgen geht es weiter. Am 10. Uhr möchten wir hier weiterfahren mit diesem Konferenzthema. Morgen heisst Willkommen im Vaterhaus. Nein, das ist das heute, tut mir leid. Das ist, morgen heisst Gehimmelt leben. Gehimmelt leben. Ich bin gespannt, was wir dazu werden hören. Und so verabschiede ich mich von euch im Livestream. Ich hier darf noch bleiben. Der Matthias hat schon angekündigt, wir fahren noch weiter. Aber wenn du heim willst, darfst du dich frei fühlen. Let's go. Aber hier ist eigentlich Open End. Gute Nacht und sicher bis morgen. Matthias, lass uns weiterfahren.